Meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich hätten Sie an dieser Stelle die ersten Takte einer neuen Ausgabe von Walkthrough hören sollen. Doch es ist ein kleines Malheur passiert und deswegen hören Sie jetzt eben die Wertschätzung von Spider-Man, einem neuen PS4-exklusiven Open-World-Spiel. Was genau passiert ist, welches Malheur und was Spider-Man damit zu tun hat, das diskutiere ich mit meinem geschätzten Podcast-Partner André Peschke am anderen Ende dieser Skype-Verbindung. Hallo André.
Hallo Jochen, in diesem Falle eher der Beichtvater, würde ich sagen.
Ja, okay, Beichtvater. Vater, ich habe gesündigt, denn was ich getan habe, die Geschichte ist etwas länger, aber im Sinne der Transparenz, auch da gibt es eine Kleinigkeit, die ich beichten muss, im Sinne der Transparenz erzähle ich die vollständige Geschichte, wie es zu dieser Episode kam. Denn Spider-Man und ich, wir kamen zusammen wie die Jungfrau zum Kinde tatsächlich. Denn es fing alles damit an, Sie erinnern sich vielleicht an den Sonntagspodcast von vor ein paar Wochen, wo ich erzählt habe, wie ich auf der EGX-Messe in Berlin gewesen bin. Und dort hatte ich auch mal ganz kurz am Rande erwähnt, im Rahmen dieses Podcasts, den ich zusammen mit dir gemacht habe, André, mal ganz kurz erwähnt, ich habe da auch mal kurz in das Spider-Man reingespielt, weil an den Anspielstationen war gerade nichts los. Und dann dachte ich, setze dich mal hin, guckst dir das ein bisschen an. Und habe dann im Podcast erzählt, dass das Schwingen, durch diese offene Welt durchschwingen, die Fortbewegung, dass ich die als relativ cool empfand. Und daraufhin, ein paar Tage nachdem der Podcast ausgestrahlt wurde, hat sich ein guter Mensch von der Sony PR bei mir gemeldet. Mit dem bin ich immer mal wieder so lose in Kontakt gewesen, gar nicht aus geschäftlichen Gründen, sondern weil wir seit einigen Monaten erfolglos versuchen, uns in Frankfurt auf ein Bier zu verabreden. Das hat der raffinierte Mensch dann zum Anlass genommen, eben nochmal diese Biergeschichte ein bisschen vorweg und voranzutreiben. Und allerdings hat er auch noch raffinierterweise mir einen Code für Spider-Man in diese E-Mail reingehongen. Gehängt ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und nun begab es sich vor einigen Tagen, dass ich wenig zu tun hatte, dass mir ein bisschen langweilig war abends und ich dann gedacht habe, ach, weißt du was, löst du diesen Code jetzt einfach mal ein, vielleicht springt ja eine Viertelstunde dabei rum, du bist eigentlich gerade relativ Open World müde, aber mein Gott, was soll schon schief gehen, schlimmer als nach 10 Minuten ausmachen, kannst du das Ding ja nicht. Und dann begab es sich, dass ich es jetzt durchgespielt habe und es das für mich zumindest spaßigste Open-World-Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe, vielleicht seit Assassin's Creed Black Flag, das für mich persönlich spaßigste und beste Open-World-Spiel war. Und es hat dazu geführt, denn eigentlich, und so schließt sich der Kreis, sollte am Sonntag um 15.30 Uhr, hatte ich mich mit Wolfgang verabredet zur Aufnahme des neuen Walkthroughs, und am Sonntag irgendwann um 17.30 Uhr ist es mir siedend heiß eingefallen, dass ich den armen Wolfgang völlig versetzt habe, denn ich war so sehr gefangen von diesem neuen Spider-Man.
Okay, darf ich das ganz kurz resümieren? Also, nachdem du eigentlich nie einen dieser Marvel-Kinofilme geschaut hast und nachdem du Sebastian dafür ausgelacht hast mit mir zusammen, dass er sich ausgerechnet von Sony hat einen Spider-Man-Termin auf der Gamescom aufschwatzen lassen, hast du dir von Sony jetzt einen Spider-Man aufschwatzen lassen, findest du es auch noch hervorragend und hast eigentlich durch dieses Jungfrauenbeispiel Sony ja gerade zum Heiligen Geist erklärt.
Über den Teil wird vielleicht noch zu verhandeln sein, aber der Rest ist richtig.
Ist durch das Ohr in dich hineingefahren, oder?
Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Ich hatte eigentlich wirklich keine hohen Erwartungen und ich stehe jetzt überhaupt nicht auf diese ganze Marvel-Superhelden-Kram und so weiter, aber es ist ein echt, echt gutes Spiel.
Bin jetzt mal sehr gespannt, wie du dich aus diesem tiefen Loch wieder rauskrabben willst.
Das ist wirklich, also wenn ich jetzt zurückdenke, sozusagen an den ungewöhnlichsten Test meiner Spielejournalismus-Karriere, dürfte das relativ weit oben stehen. Denn nicht nur, weißt du, was da alles für Zufälle zusammengekommen sind? Ich hätte auf der EGX, hätte ich irgendwie nicht bemerken können, dass an den Anspielstationen nichts los ist. Dann wäre der ganze Zug nicht ins Rollen gekommen. Ich hätte das Ding wahrscheinlich nie gespielt. Oder der Sony PR-Mensch hätte nicht gesagt, ich schicke jetzt irgendwie mal so eine E-Mail raus. Dann hätte ich es garantiert oder sehr wahrscheinlich auch nie mehr irgendwie angerührt, weil dann wäre wieder was anderes dazwischen gekommen und so weiter. Da kamen jetzt sehr, sehr viele Zufälle und auch noch der Zufall, dass ich trotz des Codes es eigentlich gar nicht spielen wollte und dann mehr oder weniger zufällig auch noch die Zeit dafür gefunden habe. Was da alles dazu kam, ha, ja. Und ich bin sehr froh, dass diese ganzen Zufälle passiert sind.
Na dann erklär mir mal. Wir haben zusammen den Trailer, den Vorstellungstrailer oder die, keine Ahnung, die weltweite Premiere, bla, irgendwas von diesem Spider-Man-Spiel, glaube ich, sogar gesehen auf irgendeiner E3-Pressekonferenz.
Und ich glaube, ich habe es auch zu völlig uninteressant erklärt.
Ja, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich dachte so, ja, das sieht schon irgendwie alles ganz nett und ganz cool aus, aber das ist, ich habe immer gedacht so, naja, ne, wieder so ein Spiel für den US-Markt, wo diese ganzen Comics eine ganz andere kulturelle Relevanz haben, aber hierzulande, ne, so Spider-Man-Spiel, so, ja, mein Gott, ne. So, Lizenzspiele, da ist man ja sowieso erstmal skeptisch, also es ist ein Open-World-Spiel, nehme ich mal an, und es sah damals ein bisschen aus wie die Batman-Spiele, nur halt mit durch die Stadt schwingen.
So ungefähr kann man sich es tatsächlich auch vorstellen, also es ist ein relativ, im Kern eigentlich ein relativ klassisches Open-World-Spiel, das sehr, sehr nah an den Batman-Spielen funktioniert, eben was zum Beispiel das Kampfsystem angeht, da wird dann später noch, können wir ein bisschen mehr im Detail darüber reden. Aber den einen großen, die eine große Sache, die es anders macht als die anderen Open-World-Spiele, ist eben die Sache, wie ich überhaupt erst auf das Spiel aufmerksam geworden bin, nämlich die Fortbewegung. Dadurch, dass du dich eben durch die Stadt und durch die Häuserschluchten von Manhattan, wo das Ganze spielt, als Spider-Man eben an diesen Spinnenfäden entlang schwingst, teilweise ein bisschen Sprünge machst, teilweise Gebäude und Hochhäuser kannst du an der Außenfassade auch hinauflaufen, hinaufrennen sozusagen. Das Parcours-Element, dass sie also verbinden mit dem Freien durch die Stadt schwingen, das aber tatsächlich noch einen gewissen, nicht viel, aber einen gewissen Skill voraussetzt. Das heißt, es geht nicht irgendwie automatisch, wie jetzt bei einem Assassin's Creed zum Beispiel, wo ich halt einfach auf die Hochklettertaste gedrückt halte und dann rennt der halt schon relativ automatisch oder klettert relativ automatisch irgendwo hoch und springt drüber und so weiter. Das geht hier zwar auch, aber wenn man es halt vernünftig machen will, wenn man es schnell machen will, wenn man es cool machen will, gehört ein gewisser Skill zumindest dazu. Und diese Fortbewegung, dieser nahtlose Parcours, den man dort macht, weil es nie an irgendeiner Stelle dazu kommt, dass man irgendwo hängen bleibt oder dass man irgendwo dagegen rennt, sondern es geht immer nahtlos weiter. Das fühlt sich so extrem cool an, dass selbst die eigentlich relativ klassischen Open-World-Tätigkeiten, die es dort zu machen gibt, die ganzen Collectibles, die ganzen Zeitkram, der da drin steckt, dass mir der viel, viel mehr Spaß gemacht hat, als in jedem anderen Open-World-Spiel, das ich bislang gespielt habe. Ich habe tatsächlich, um ein Beispiel zu nennen, dieser Spielwelt sind 55 Rucksäcke versteckt. Das ist so das Hauptcollectible des Spiels. Die habe ich freiwillig alle eingesammelt. Das ist mir seit Jahren in einem Open-World-Spiel nicht mehr passiert. Einfach weil es cool ist, sich durch die Straßen zu schwingen. Das wird selbst nach 20, 30 Stunden fand ich das immer noch cool. Und dann habe ich da auch gerne irgendwo, bin ich gerne das Empire State Building hochgelaufen und habe dort einen Rucksack abgeholt.
Oder dein Completionism-Rückfall, der überfällig war sowieso, hat sich jetzt ausgerechnet hier eingestellt.
Ja, aber normalerweise, wenn ich dann so einen Rückfall beim Completionism habe, dann mache ich das, aber ich mache das mit einem, boah, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt noch irgendwie 27 Rucksäcke einzusammeln, aber hilft ja nichts. Ja, geht mir auf den Sack, wenn sie da irgendwie noch in der Spielwelt angezeigt werden. Completionist, da musst du jetzt einfach eine Runde durch. Hier hat mir das tatsächlich Spaß gemacht.
Machen wir erstmal noch so ein kleines Eselsohr an diese Seite und versuchen nochmal einen besseren Überblick zu kriegen, was das für ein Spiel ist. Das ist, nehme ich mal an, storygetriebener Singleplayer. Gibt es eine nennenswerte Story?
Es gibt sogar eine relativ gute Geschichte, also insbesondere dafür, dass ich mir eine relativ schwache Geschichte offen gestanden erwartet habe, hat die mich sogar relativ positiv überrascht. Es fängt damit an, dass du relativ am Anfang des Spiels, sozusagen in der Tutorial-Mission, nimmst du einen Kriminellen fest, der so ein bisschen den Daumen auf New York draufgehalten hat und in dieses Vakuum, das du damit auslöst, also der Kriminelle sagt ja am Anfang noch, hey, du wirst dich noch in ein paar Wochen, wirst du dich noch freuen oder wirst du denken, es wäre schön, wenn ich wieder irgendwie da bin, und in dieses Vakuum hinein stößt ein neuer, zumindest für mich jetzt, also jemand, der nicht sonderlich vertraut ist mit der Vorlage, ein neuer Superbösewicht, der anscheinend irgendetwas mit einer Substanz namens Teufelsatem vorhat und anscheinend auch den Bürgermeister der Stadt zu Fall bringen möchte. Dazu nebenbei auch noch ein anderer Handlungsstrang ist so ein bisschen, wie sich Peter Parker, also das Realalter Ego von Spider-Man, wie er wieder versucht mit seiner Freundin, mit MJ, Mary Jane heißt sie, glaube ich, zusammenzukommen, die gleichzeitig als Reporterin auch noch in irgendwas verstrickt ist. Dann gibt es noch einen kleinen Handlungsstrang, der in einem obdachlosen Asyl spielt, wo Peter Parkers Tante May heißt sie, glaube ich. Wie gesagt, ich bin echt nicht sonderlich vertraut mit Spider-Man, wo sie dort so als Freiwillige arbeitet und gleichzeitig ist er auch noch pleite und wurde irgendwie von seinem Vermieter vor die Tür gesetzt. Und das Ganze vermischt sich allerdings im weiteren Handlungsverlauf durchaus vernünftig in eine ja gemeinsame Hauptstory, von der ich jetzt aber gar nicht so viel verraten will, weil sie tatsächlich den ein oder anderen ganz interessanten, ist jetzt nicht hervorragend oder so, aber sie erledigt ihren Job sehr, sehr, sehr solide und durchaus auch mit dem ein oder anderen kleinen Plot-Twist drin.
Okay. Und das heißt,
genau.
Das ist sozusagen jetzt die ganze Grundlage für die Handlung, die nicht schlecht ist. Und spielerisch agiere ich das aus, indem ich jetzt, keine Ahnung, ist es ein Open-World-Spiel? Das heißt, da sind irgendwo Questgiver, die rumstehen? Oder wie funktioniert das?
Das ist wie jedes andere Open-World-Spiel auch. Deswegen habe ich da jetzt am Anfang gar nicht so viel erklärt. Also wenn du jemals einen Far Cry, einen Assassin's Creed, einen Batman, einen Horizon Zero Dawn, irgendeines dieser Open-World-Spiele gespielt hast, einen GTA, es funktioniert exakt genau so. Das heißt, du hast auf der Karte von Manhattan, die du jederzeit aufrufen kannst, hast du in der Regel immer einen Marker, hier geht die Hauptquest weiter und dann schaltest du im weiteren Spielverlauf in der Regel durch das Abschließen von Hauptquest schaltest du weitere Nebentätigkeiten frei, die dann ebenfalls auf der Karte markiert werden. Also ganz am Anfang zum Beispiel die Rucksäcke, die du dann wiederum angezeigt bekommst, indem du gewisse Aussichtspunkte synchronisierst, wie man das vielleicht aus den Ubisoft-Spielen oder aus den älteren Ubisoft-Spielen kennt. Dann schaltest du im weiteren Spielverlauf sowas wie Challenges, also Herausforderungen frei, wo du dann zum Beispiel gibt es Kampfherausforderungen, erledige die ganzen Gegner in einer bestimmten Zeit oder es gibt Sammelherausforderungen, beziehungsweise die auf Geschwindigkeiten gehen, entschärfe die und die Bomben in einer gewissen Zeit, wie man es vielleicht ein bisschen aus den Batman-Spielen kennt, die haben auch gerne mal mit so Challenges gearbeitet haben. Es ist also in der Hinsicht, in dem spielerischen Fundament, in der ganzen Struktur her, ist es eigentlich so ein Amalgam von allem, was man irgendwo schon mal in anderen Open-World-Spielen gesehen hat. In der Hinsicht ist es komplett generisch, aber, und da wären wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, durch die extrem coole Fortbewegung, dadurch, dass hier tatsächlich der Weg zum Ziel fast schon mehr Spaß macht als das eigentliche Ziel. Dadurch wird das Ganze zumindest für mich halt extrem cool.
Und wie groß ist die Bandbreite an Dingen, die ich dann tun kann? Also ich nehme an, ich kann schwingen, das ist cool. Ich kann kämpfen. Gibt es sonst noch was? Ich habe mitbekommen, als ich mir das angeschaut habe, es scheint auch narrative Sequenzen zu geben, die so ein bisschen auf Exploration setzen.
Es gibt eine ganze Bandbreite. Also wenn wir jetzt einfach erstmal bei der Hauptquest bleiben, dann folgt die Struktur sehr häufig einem Muster. Also schwinge dich erstmal. Du kannst im weiteren Spielverlauf, es gibt auch Schnellreise, aber die habe ich tatsächlich, ich als Schnellreisefanatiker, ja, in jedem Open-World-Spiel ständig am Schnellreise benutzen, weil es mir auf den Keks geht, von A nach B zu latschen, weil es in der Regel langweilig ist und nichts unterwegs passiert. Hier habe ich vielleicht 2 oder 3 Mal in über 30 Stunden die Schnellreise benutzt. Und auch da nur, an der Stelle vielleicht ganz kurzes Detail, weil das Spiel so wunderbar detailverliebt ist und dann, wenn du die Schnellreise benutzt, dann fährt Spider-Man U-Bahn. Und dann haben sie verschiedene animierte Bildschirme, die halt als Ladebildschirme dienen, wie er halt irgendwie in der U-Bahn sitzt und ein Penner, der neben ihm sitzt, hat irgendwie dann den Kopf auf seine Schulter gelegt oder solche Geschichten. Ich wollte halt die ganzen Bilder sehen, die es da gibt, diese ganzen animierten Ladebildschirme, weil die mit so viel Liebe zum Detail gemacht waren. Ansonsten auch so gut wie keine Schnellreise benutzt. Das heißt, du schwingst dich also zu dem Questziel, dass dir die Main-Quest, wenn wir jetzt bei der jetzt einfach mal bleiben, dass dir irgendwo auf der Karte angezeigt wird. Häufig passiert es dann, dass du auf dem Weg zur Main-Quest in irgendeinen kleinen dynamischen Event, den du nicht machen musst, hineingerätst. Das sind solche Verbrechen, die dir dann auf der Karte angezeigt werden, wenn du in der Nähe davon gerade am Vorbeischwingen bist. Dann kannst du, das habe ich relativ häufig gemacht, kannst du mal kurz sozusagen irgendwie einen Banküberfall stoppen oder es gibt eine Schießerei zwischen Verbrechern und Polizei, wo du dann so einem kurzen dynamischen Mini-Event halt einfach 10 Verbrecher umhaust und dann schwingst du dich wieder weiter zu dem Questziel. Wenn du dort angekommen bist, gibt es unterschiedliche Missionstypen. Also es gibt diese klassischen Kampfmissionen, dann kommt eben so eine Art Batman-Kampfsystem zum Einsatz. Es gibt allerdings auch Schleichmissionen, die finden sehr, sehr häufig nicht mit Spider-Man tatsächlich statt, sondern mit MJ, also mit seiner Freundin. Dann wird umgeblendet und es kommt noch ein anderer Charakter im weiteren Spielverlauf in der Story dazu, den man auch in solchen Schleichmissionen dann tatsächlich spielt. Und es gibt auch die ein oder andere, ja, etwas explorativere Mission, wobei das tatsächlich häufig ist, schwinge dich eben zu einem Questziel und guck dich da ein bisschen um. Aber es gibt jetzt nicht so einen Detective-Mode oder so, wie es zum Beispiel in den Batman-Spielen der Fall ist.
Okay. Ich habe was gesehen in dem Video, das sah so ein bisschen aus, fast so Walking-Simulator-mäßig. Ich glaube, da war er in der Schule und es sah aus, als gab es so Hotspots, die man untersuchen konnte.
Ja gut, das gibt es tatsächlich. Ich glaube, da war er eben in diesem Obdachlosenheim. würde ich jetzt tippen. Das hat so ein bisschen den Touch von der amerikanischen Schule, deswegen kann man das wahrscheinlich relativ schnell durch die Gänge und so weiter verwechseln. Das kann man machen, das gibt es an manchen Szenen im Spiel, also dieses Obdachlosenasyl ist einer der Orte, die man recht häufig besucht. Dann gibt es noch das Labor, in dem Peter Parker zusammen mit Otto, seinem Chef und dem brillanten Wissenschaftler an irgendetwas arbeitet, was im Laufe der Story auch noch halbwegs wichtig wird. Es gibt so ein paar Orte, also die beiden insbesondere, die man häufiger im Rahmen der Story besucht, da kann man sich dann auch an der Wand noch irgendwie ein paar Fotos oder so angucken, aber das ist wirklich ein absolut kleiner Teil und nicht irgendwie essentieller Bestandteil von Missionen. Also es gibt es zwar auch in Missionen ab und zu, dass man sich mal ein bisschen umgucken kann, aber das ist nicht irgendwie was das Missions- oder das Mission-Design-Grundgerüst irgendwie machen würde, sondern das ist so ein bisschen Fluff sozusagen on top.
Okay. Fahrzeuge benutzt man dann wahrscheinlich nicht, weil man ja selber schon so hypermobil ist. Gibt es sowas wie Verfolgungsjagden?
Ja, es gibt es im Sinne von einem, dass das in die ein oder andere Hauptquest hat das und teilweise bei den dynamischen Events ist es dann so, dass man ein Verbrecherfahrzeug oder ein Verbrecher-LKW aufhalten soll und dann schwingt man sich halt hinter dem Ding hinterher, bis man nah genug dran ist, dann drückt man eine entsprechende Taste, die dann eingeblendet wird, dann hüpft Spidey auf das Dach dieses Autos und dann haut man die Verbrecher erst aus den Fenstern des Autos oder hinten aus der Ladefläche des LKWs und dann irgendwann spinnt man den Fahrer ein. Das ist so einer von den dynamischen Events, die es relativ häufig gibt.
Okay, so. Dann haben jetzt die Leute hoffentlich ein Bild davon, was das Spiel bereithält. Jetzt, du scharst ja die ganze Zeit schon mit den Hufen, dann sprechen wir doch jetzt mal sozusagen über die Fortbewegung im Spiel, das Schwingen. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen und wieso ist es so geil?
Im Prinzip funktioniert das sogar relativ simpel. Also du hast eine Taste, ganz normal die X-Taste jetzt auf dem PS4-Controller zum Springen. Das brauchst du relativ häufig, um quasi die gewisse Grundhöhe, wenn du jetzt auf Straßenlevel anfängst, brauchst du eine gewisse Grundhöhe, das heißt, du hüpfst hoch und dann drückst du die R2-Taste und dann beginnt Spidey auch schon zu schwingen. Jetzt kannst du die R2-Taste theoretisch die ganze Zeit gedrückt halten und dann macht er immer den Schwung sozusagen bis an die Spitze des Schwunges und dann macht er wieder ein und wieder ein. Oder du kannst das Ganze kombinieren, Sprünge mit dieser eben R2-Taste, bei dem er dann seinen Spinnenfaden schießt und sich weiterschwingt. Und wenn du das im korrekten Rhythmus sozusagen machst, dann kannst du dich erheblich schneller durch die Stadt bewegen. Also da kannst du ordentlich Geschwindigkeit machen, wenn du die Sprünge sozusagen, wenn du aufhörst, die Taste zu drücken, wenn er nicht am höchsten Punkt angelangt ist, sondern etwa in der Mitte des Schwungs, dann gewinnt er Geschwindigkeit dazu. Das kannst du aneinander reihen, damit du wirklich sehr schnell durch eine Straßenschlucht kommst. Dann kannst du die Sprungtaste benutzen, um dich auch da noch nach vorne weiter zu bewegen. Das ist so eine Art anderer Sprung, den du dann in der Luft machen kannst. Den kannst du wiederum aneinander reihen mit den ganzen Schwüngen, die du machen kannst. Dann kannst du dich um Ecken natürlich drumrum schwingen, wenn die Straße irgendwie, wenn du eine Abzweigung nehmen willst, in so einer Häuserschlucht zum Beispiel. Das heißt, du kannst relativ banale Dinge, eigentlich benötigst du wirklich nur zwei Tasten, die kannst du aber durchaus, und das war das, was ich am Eingang so ein bisschen gemeint habe mit, es erfordert einen gewissen Skill, also eigentlich kannst du es auch total ignorieren und dich halt einfach langsam langschwingen, aber wenn du eben diesen gewissen Skill dir im Laufe des Spiels erarbeitest, dann kannst du halt wirklich mit lediglich zwei Tasten extrem cool aussehende Manöver innerhalb dieser Straßenschluchten machen und dich auch wirklich absolut nahtlos fortbewegen. Zumal, was noch dazu kommt, ist, wenn du es versaust, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, du willst jetzt schön majestätisch links um diese Ecke schwingen, in die andere Straße hinein, hast aber dein Timing versaut und landest quasi gegenüber im Hochhaus, dann bleibst du da nicht hängen, dann fällst du nicht runter, sondern dann gehst du nahtlos, indem du die R2-Taste gedrückt hältst, rennt er dann nahtlos an diesem Hochhaus hinauf, ja, macht am Ende einen Sprung und du bist wieder im Schwung drin, wenn du einfach die Taste wieder drückst. Das heißt, es gibt im Gegensatz zu einem Assassin's Creed zum Beispiel, das fällt mir da immer ein, selbst die neuen Assassin's Creed haben immer noch gerne mal so einen Moment, wo man da steht und sagt, boah, da solltest du jetzt gerade nicht hoch oder oh, hier ist er hängen geblieben. Das passiert einfach nie.
Ja, und es ist keine Verlangsamung. Also ich habe ja jetzt gerade, bin ja dabei, Assassin's Creed Odyssey zu spielen. Deswegen bin ich sozusagen, was diese Assassin's Creed Fortbewegung angeht, relativ gut drin. Und die Assassin's Creed Fortbewegung ist ja, sage ich mal, eher von Tempowechseln dann bestimmt. Ja, du kletterst irgendwo hoch und dann wird es besonders steil und das verlangsamt auch deine Figur, die klettert dann so ein bisschen anders. Oder du läufst los und dann rufst du dein Pferd und dann steigst du auf dein Pferd und dann reitet dein Pferd erst ein bisschen langsamer, wird schneller, dann hat es mal Topspeed, dann kommt es vielleicht aber in eine Stadt rein, da wird die Geschwindigkeit automatisch gedrosselt und so weiter und so fort. Und das ist jetzt wahrscheinlich bei Spider-Man halt ein durchgehender Fluss sozusagen, wo du dann auch, wenn du das Timing richtig drin hast, auch noch sozusagen einfach diese durchgehende Kinetik mitnehmen kannst. Verstehst du es richtig?
Exakt. Du kannst auch, das ist auch ein anderes Manöver, was du theoretisch machen kannst, wenn du jetzt von einem sehr hohen Punkt angefangen hast, kannst du auch noch sozusagen wie so einen Fallschirmspringer nach unten tauchen und noch so richtig Geschwindigkeit aufbauen und dann im Idealfall kurz über Bodenhöhe dann in den Schwung übergehen und dann nimmst du halt richtig viel Geschwindigkeit mit, wenn du jetzt sehr schnell von A nach B gelangen willst. Also auch das ist theoretisch auch noch möglich. Und wie du es gerade schon gesagt hast, also das trifft es relativ gut, das auch den Vergleich mit dem neuen Assassin's Creed, weil ich habe ja auch ein paar Stunden reingespielt und nach ein paar Stunden hatte ich keine Lust mehr drauf. Also ich bin da satt in der Hinsicht. Und das Interessante ist, Spider-Man hat jetzt nahezu die gleichen Versatzstücke, also auch mit oben irgendwelche Aussichtspunkte, die man freischalten kann. Die Missionsstrukturen sind sehr ähnlich. Es ist halt in der Hinsicht spielerisch bzw. strukturell ein sehr generisches Spiel. Aber der Unterschied ist, bei Assassin's Creed habe ich nach ein paar Stunden gesagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock, nach da drüben zu latschen und irgendwie Tätigkeit X zu machen. Und dann muss ich wieder nach dahin latschen und dahin. Da bin ich einfach satt gespielt an den Spielen. Auch wenn es fantastisch aussieht, sehr, sehr schöne Spielwelt und so weiter und so fort. Bei Spider-Man war es halt echt nach über 30 Stunden, ich habe mich noch nicht am durch die Stadt schwingen satt gespielt und alleine aus dem Grund, dadurch, dass das eben alles so nahtlos geht, dadurch, dass ich nie da stand und gedacht, boah, jetzt muss ich irgendwo ganz da drüben hin, machen halt die exakt gleichen eigentlich generischen Versatzstücke erheblich mehr Spaß. Also ich fand es wirklich erstaunlich, wie gerne ich in einem Spiel plötzlich eine Tätigkeit mache, die mich in allen anderen Spielen einfach nur noch anödet.
Das erinnert mich total an Valley. Das ist ein Indie-Spiel, das habe ich vor Jahr und Tag mal gewertschätzt. Und das war nicht nur generisch, sondern in vielen Belangen ziemlich langweilig. Und es war aber cool, weil auch dort die Fortbewegung so viel Spaß gemacht hat. Da gab es Passagen, in dem Spiel hast du halt so einen super Powersuit und sowas. Du kannst dann enorme Geschwindigkeit aufnehmen und dann konntest du dort wechseln zwischen diesem extrem schnellen Rennen am Boden. Und wenn du gesprungen bist, dann war das wie ein langsames Gleiten durch die Luft sozusagen. Und du konntest selber bestimmen so ein bisschen den Wechsel zwischen dieser Dynamik und diesem Tempo am Boden und dann jetzt springen und dann so, hui, ich fliege und dann landest du und es geht aber nahtlos wieder in dieses höhere Tempo über. Das fand ich damals auch schon toll. Also einfach nur dieses Gefühl von Geschwindigkeit, Bewegung und so einer Art Körperphysik sozusagen, die du so durch die Gegend wuchtest. Das war echt angenehm. Das ist auch vielleicht mal ein Thema für einen anderen Tag, die Fortbewegung in Computerspielen und wie sie manchmal sehr, sehr angenehm und manchmal vielleicht auch schwerfällig sein kann.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr nettes Meta-Thema, vielleicht mal für einen Sonntagspodcast, weil man eben bei so Spielen, also mir ist es jetzt tatsächlich zum ersten Mal bei Spider-Man so richtig so gegangen, dass, wenn ich nüchtern das Ganze betrachte, wenn das eine Fortbewegungsart hätte, wie sie jetzt sehr viele andere Open-World-Spiele haben, dann hätte ich das garantiert nach irgendwie ein paar Stunden abgebrochen. Weil es macht noch einige andere Sachen sehr gut und sehr richtig, weil man auch gleich drauf zu sprechen kommen, aber das wäre mir halt vom spielerischen Grundgerüst, ja, wieder von der ganzen Struktur her, wie das Spiel aufgebaut wäre, wäre es mir wahnsinnig zu generisch. Und ich stelle mittlerweile fest, auch gerade bei den Ubisoft Open World Spielen, ich habe mich halt dran satt gespielt. Ich will gar nicht sagen, das sind schlechte Spiele, sondern einfach nur, ich habe keine Lust mehr, sie zu spielen. Ich habe jetzt genug davon gespielt. Und wie sehr das hier nur durch eine andere Fortbewegungsmechanik, durch eine viel spaßigere Fortbewegungsmechanik, durch eine dynamischere, durch eine, wo ich tatsächlich selber noch involviert bin, wo ich tatsächlich besser werden kann. Weil am Anfang geht es einem dann häufig so, man segelt über das Gebäude, das man eigentlich, oder das Hausdach, das man erwischen will, segelt man noch drüber. Und später kannst du dann, wenn du tief genug drinsteckst und es lang genug gespielt hast, kannst du dann relativ gute Punktlandungen und so weiter machen, weil du die Timings drauf hast, weil du genau weißt, wie weit die Schwünge gehen und so. Und das ist halt so viel befriedigender und wie viel mehr Spaß einem dann plötzlich ein Spiel macht, das einem andersweitig wahrscheinlich gar keinen großen Spaß gemacht hätte.
Vielleicht ist es auch einfach der Grad von Involviertheit. Also in vielen Open-World-Spielen ist es ja Downtime. Dieses von A nach B reiten oder sowas in Assassin's Creed, da haben wir bei Origins sogar schon drüber gesprochen. Da gibt es ja diese Funktion jetzt, dass man im Grunde genommen den Autopilot beim Pferd einschalten kann. Ich glaube, wir haben damals auch schon so ein bisschen gesagt, das ist so das Eingeständnis, dass diese Fortbewegung von A nach B jetzt nichts ist, was wirklich spielerisch wahnsinnig viel Spaß macht und der Entwickler schon den Okay, du kannst das automatisieren-Button mitliefert. Und sowas hat ja auch ein GTA oder sowas, wo dann immer wieder diese Anfahrt zum Zielort da ist. Und wenn jetzt auf einmal auch eine simple Mechanik da ist, die aber das Ganze tatsächlich irgendwo schön umsetzt und du ständig noch spielerisch eingebunden bleibst, das ist dann vielleicht ähnlich wie bei Zelda, wo zumindest mir es ja auch so ging, dass ich das Klettern in Zelda viel befriedigender fand, weil ich halt eben gucken musste, wie ist das mit der Ausdauer? Wann setze ich jetzt welchen dieser Sprünge ein, mit denen ich dann vielleicht nochmal schneller hochkommen kann und sowas? Und das war ja auch extrem simpel. Es war im Grunde genommen das Management eines Ressourcenbalkens und trotzdem hatte ich das Gefühl, auf einmal bin ich wirklich am Klettern und ich drücke nicht nur den Stick nach vorne.
Kommen wir vielleicht mal an dieser Stelle, ich habe es ja gerade schon erwähnt, zu einem der anderen Punkte, die Spider-Man, wie ich finde, sehr, sehr gut macht. Nämlich kommen wir zum Kampfsystem. Wenn ich sage Batman-Kampfsystem, was stellst du dir dann darunter vor?
Ich stelle mir vor, du bist umringt von mehreren Gegnern, die über Animationen oder vielleicht auch zusätzliche visuelle Hinweise ihre Absicht, dich gleich anzugreifen, mitteilen. Und daraufhin kannst du dann eben entsprechend reagieren. Du kannst kontern, du hast Angriffskombos, die du einsetzen kannst, um dann eben zum Beispiel auch größere Mengen an Gegnern zu kontrollieren, so Crowd-Control-Manöver, Takedown-Manöver und so weiter.
Genau, dann sind wir auch schon ziemlich nah bei dem, was Spider-Man macht. Ich würde allerdings sagen, es macht es mindestens genauso gut wie die Batman-Spiele, wenn nicht sogar für mich jetzt auch noch gefühlt besser. Es ist eines der besten Kampfsysteme, die ich bislang, also einfach spielerisch sehr gut durchdesignten Kampfsysteme, die ich bislang in so einem Open-World-Spiel gespielt habe. Es basiert im Grunde auf dieser Batman-Struktur, das heißt, du bist in der meisten Zeit, wenn du nicht gerade einen Bosskampf zum Beispiel hast, hast du es in der Regel mit relativ vielen Gegnern zu tun, die, wenn sie angreifen, hast du dann sozusagen die Spidey-Senses, heißt es jetzt im Englischen, die Spinnensinne, ich weiß nicht, wie sie das auf Deutsch nennen.
Ich habe auch keine Ahnung, ich nehme an, Spinnensinn.
Ja, genau. Also der wird dann angezeigt so über so eine Art Leuchtekranz, den du dann über dem Kopf hast. Dann weißt du jetzt, sollte ich vielleicht die Ausweichtaste drücken, die es dann auch gibt, also mit der Viereck-Taste auf dem PlayStation-Controller greifst du an, mit der Kreistaste weichst du aus. Und dann hast du neben dieser sehr simplen Grundmechanik, die sich aber durchs ganze Spiel zieht, arbeitet Spider-Man A mit ein paar Spezialfähigkeiten. Also es gibt Finishing-Moves, die du hast, wenn sich dein Fokus entsprechend gefüllt hat, so eine Ressource, die sich im Kampf durch Treffer bzw. erfolgreiche Ausweichversuche langsam auffüllt. Und damit schaltest du dann halt solche Finishing-Moves zum Beispiel frei. Und du hast Gadgets, wie es genannt wird, die auch im weiteren Spielverlauf, viele davon kommen im Laufe der Story dazu, das sind so kleine technische Gadgets, die halt Spider-Man hat, beziehungsweise dabei hat und die er dann benutzen kann, insbesondere im Kampf. Also das können so eine Art Spinnendrohne sein, die du dann sozusagen im Kampf beschwören, in Anführungszeichen, kannst und die dann Gegner ablenkt und auf Gegner schießt. Es sind aber auch solche Sachen, wie jetzt die ganz klassischen Spider-Man-Geschichten, dass du solche Spinnennetzprojektile verschießt, die dann irgendwie Gegner zum Beispiel an der Wand einweben oder Gegner jetzt im Laufen aufhalten, weil sie dann so quasi gefesselt von den Spinnenfäden sind, mit denen du dann Gegner ganz kurz ruhig stellen kannst. Da gibt es schon eine ganze Masse an Zeug, was du im weiteren Spielverlauf auch freischaltest, auch über die Progressionssysteme. Also es gibt insgesamt drei Skillbäume, wo du dann auch neue Skills freischaltest. Es gibt sogenannte Mods, mit denen kannst du die Kostüme, die du im weiteren Spielverlauf freischaltest, die kannst du dann bis zu drei Mods auch noch in diese jeweiligen Spider-Outfits rein verbauen, wenn du willst, plus noch einen ganz besonderen Mod, den du freischaltest, wenn du ein neues Kostüm freischaltest, den du dann auch noch benutzen kannst. Das große Problem an der Stelle ist, wie bei allen von diesen Progressionssystemen, wie wir sie in dem Open-World-Bereich kennen, sobald du einmal eine effektive Kombination gefunden hast, benutzt du nichts anderes mehr.
Bei den Batman-Spielen war für mich immer ein cooler Aspekt, dass die Skills, die man freischalten konnte, da war in meiner Erinnerung, das ist jetzt schon eine Weile her, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber dass es wenig Bullshit-Skills gibt, also 10% mehr Schaden mit dieser Attacke, ja, das ist für mich so ein Ding, wo ich immer da sitze und denke so, okay, Zahlenspiele, schön. Sondern das meiste ist, hey, dieser neue Angriff und diese neue Combo. Wie ist es bei Spider-Man?
Es gibt tatsächlich, also das, was du unter Bullshit-Skills verstehst, gibt es tatsächlich so in dieser Form nicht. Also irgendwie hier 10% mehr Schaden, da 3% mehr Hitpoints oder sonstige Geschichten. Also dein Schaden und deine Lebensenergie erhöhen sich. Es gibt tatsächlich ein Level-System. Ich war am Ende, glaube ich, Level 45. Dabei erhöht sich in der Regel halt deine Hitpoints und du machst zum Beispiel mehr Schaden. Also alle paar Level hatte ich so den Eindruck, ich habe es gar nicht so genau verfolgt, stand dann irgendwie jetzt plus 10% Schaden oder so. Das heißt, es passiert automatisch über den Levelaufstieg, wenn du halt Erfahrungspunkte sammelst, indem du Haupt- und Nebenquests erledigst. Was in den Skillbäumen passiert, dann kriegst du eben einen Skillpunkt pro Levelaufstieg und kannst den in den Skillbäumen investieren. Dort hast du tatsächlich in den meisten oder in den allermeisten Fällen, ich müsste jetzt gucken, ob es irgendeine Ausnahme gibt, die mir gerade nicht einfällt, schaltest du wirklich neue Aktionen frei. Das Problem in Anführungszeichen ist ein bisschen, dass ich die meisten dieser Aktionen einfach nicht benutzt habe. Wäre bei dir vielleicht anders. Also es gibt dann zum Beispiel eine ganze Reihe von Sachen, da beginnst du quasi damit, dieser kleine Ast des Skillbaums, beginnt halt damit, dass du Gegnern Pistolen aus der Hand schießen kannst, eben mit deinen Spinnenfäden, und später kannst du ihnen dann Maschinengewehre aus der Hand schießen und noch später kannst du ihnen Raketenwerfer aus der Hand schießen und am Ende kannst du sogar die Raketen, die von den Raketenwerfern geschickt werden, wieder zurückschicken. Ich habe das halt nie gemacht, weil ich es auch nie gebraucht habe. Wenn du jetzt, weißt du, wenn du glaube ich drauf stehst, immer laufend neue Sachen auszuprobieren, ich hatte halt irgendwann meine effektive Spielweise auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und dann habe ich mich mit so vielen neuen Skills, ich habe die irgendwann freigeschaltet und nie benutzt.
Hm. Ich fände es immer natürlich schöner, wenn ein Spiel auch irgendwie einfordern würde, dass man zumindest zu einem gewissen Grad sich weiterentwickelt als Spieler und man eben nicht mit dieser einen Strategie immer weiter durchkommt.
Ach, das tut das schon. Also ich würde jetzt mal sagen, so die Hälfte der Spielzeit. Dann kommen auch neue Gegnertypen dazu, also die klassischen Gegnertypen, wie man sie da kennt, die großen Dicken zum Beispiel, die man erst irgendwie ruhig stellen muss, zum Beispiel indem man irgendein Gadget benutzt, weil man ansonsten die Angriffe bei denen nicht durchkommen und die machen sehr viel Schaden. Dann gibt es Gegner mit Schilden, der muss man zuerst dafür sorgen, indem man zum Beispiel unter ihren Beinen durchrutscht und sie dann von hinten angreift, dass man eben den Schild umgeht. Dann gibt es Gegner mit Schlagwaffen, die muss man hoch in die Luft schlagen, weil sie ansonsten die Angriffe blockieren und so weiter und so fort. Also das Spiel macht, würde ich jetzt sagen, die Hälfte der Spielzeit sorgt es schon dafür, dass du immer mal wieder was Neues ausprobieren musst und immer mal wieder dich ein bisschen weiterentwickeln musst. Aber dann hast du eben, wenn du erstmal alle Gegnertypen mehr oder weniger gesehen hast und wenn du so ein bisschen welche von den Mods freigeschaltet hast, die halt deiner Spielweise sehr gut entsprechen, etwa ab der Hälfte des Spiels, ich habe meine Mods nicht mehr gewechselt, also ich habe vielleicht noch 20 neue freigeschaltet und mir gedacht, warum soll ich sie wechseln? Die da sind sehr effektiv. Und ich hatte auch meine Kampftaktik gegen eigentlich alle normalen Gegner ziemlich gut drauf, sodass ich das nicht mehr habe variieren müssen. Was ich aber sagen muss, also das Kampfsystem funktioniert halt grundmechanisch so gut, also die Timings sind vernünftig, es ist jederzeit sehr, sehr schön lesbar, es gibt extrem selten Probleme mit der Kamera und, also diese ganzen fundamentalen Sachen macht es so solide und so gut designt, dass es bis zum Schluss jetzt auch nie langweilig geworden ist.
Okay, nice. Wie ist es? Wir sind ja in der traurigen Gegenwart, wo ein Singleplayer-First-Party-Spiel tatsächlich so eine Sache ist. Also normalerweise sitze ich ja mal da und sage so, ne, Exklusivtitel sind eigentlich doof. Eigentlich sollten wir alle immer, wenn es irgendwie geht, in den Genuss kommen, etwas spielen zu können. Auf der anderen Seite sind die Singleplayer-First-Party-Titel heutzutage häufig diejenigen, die nicht mit Microtransactions zugeschissen sind oder wo man das Gefühl hat, das ist so einfach vollgestopft mit irgendwelchem Content, um die Spielzeit zu strecken, weil man das als Game-as-a-Service versteht. Ist das so ein Fall bei Spider-Man? Sitzt man so da und denkt sich so, naja, vielleicht gar nicht so schlimm, dass das so ein First-Party-Ding ist?
Also ich habe jetzt zumindest keine einzige Microtransaction gesehen. Mir war auch nie ein Shop gewahr. Also im Hauptmenü hat es mich ab und zu darauf hingewiesen, dass es anscheinend jetzt ein DLC gibt, aber das war auch alles. Der hat mich auch offen gestanden. Mich interessieren bei solchen Spielen die DLCs meistens überhaupt nicht, der jetzt auch nicht. Aber ich habe weder einen Shop, noch habe ich irgendwelche Microtransactions gesehen. Es ist zugeschissen teilweise mit Content. Also es gibt natürlich diese Mechanik, die Gegner, die Feinde haben irgendwo eine Basis, räuchere ihre Basis aus, wie man es auch von Assassin's Creed und Far Cry und Co. kennt. Und im Laufe des Spiels kommen immer neue Basen dazu, weil immer neue Gegner dazukommen, unterschiedliche Gegnerfraktionen, und irgendwann stehst du da. Und ich war sehr froh, dass ich mir nie die Mühe gemacht habe, auch nur mit der ersten Gegnerart und ihren Basen quasi anzufangen. Das habe ich 2 oder 3 davon erledigt und da habe ich gesagt, es ist mir zu langweilig. Mach lieber was anderes. Ich habe jetzt von den Nebentätigkeiten, das kriegst du in der Map angezeigt, da ist Manhattan unterteilt in unterschiedliche Distrikte, also Harlem, Upper East Side und sonstige Geschichten. Da kriegst du sehr genau und dezidiert angezeigt, wie viel Prozent du diesen Distrikt erledigt hast. Ich würde tippen, meine Zeit nach knapp über 30 Stunden, vielleicht so 35 Stunden, habe ich etwa 50% des Spiels erledigt. Und halt die Hauptquest. aber von den Nebentätigkeiten die Hälfte und das hat mir auch gereicht. Ich hatte aber auch nie das Gefühl, also sie zeigen dir jede Nebentätigkeit einmal, aber ansonsten gehen sie dir nicht auf den Wecker mehr damit.
Aber das heißt auch, die ganzen Nebentätigkeiten sind jetzt auch nicht sowas, wo man sagt so, yeah, voll cool, beste Nebenmissionen ever.
Naja, es gibt halt Nebenstory-Missionen, also die klassischen Side-Missions, die sind okayisch, aber jetzt auch nicht, wo ich jetzt sagen würde, yay, beste Nebenmissionen ever. Und die anderen typischen Nebentätigkeiten, die sind auch okayisch. Und die, die ich halt gerne gemacht habe, oder die ich gemacht habe, bis zu dem Punkt, wo sie mir langsam aber sicher zum Hals raus gehängt sind, die habe ich halt hauptsächlich gemacht, weil es halt einfach cool ist, sich durch die Stadt zu schwingen, und dann hatte ich einen Grund dafür. Also letztlich, für mich hat das alles immer so funktioniert, gib mir einen Grund, warum ich diese geile Fortbewegungsart machen kann, und dann fand ich es cool.
Nice. Ja dann, ich habe gesehen, das ist ein Titel mit 88er Schnitt auf Metacritic, es hat einige 90er Wertungen bekommen, hat dieses Spiel eine 90 verdient?
Boah, zu einer 90 würde ich nicht gehen, auch wenn ich sagen würde, also rein subjektiv hat mir seit ewig und drei Tagen kein Open-World-Spiel mehr so viel Spaß gemacht, aber eine 90, dafür hat es auch zu viele objektive und offensichtliche Schwächen, die es natürlich sehr gut kaschiert, zum Beispiel durch die Fortbewegungsart, aber um mal ein paar zu nennen, also ich habe es ja schon erwähnt, die komplette Struktur ist komplett generisch, da macht es nichts neu oder originell, es schmeißt sogar noch ein paar Sachen rein, wie ich es gerade erwähnt habe mit denen, und dann kommt die Fraktion noch dazu und die hat jetzt auch irgendwelche Basen, die du ausräuchern sollst und die nächste auch noch und das auch noch, also es schmeißt sogar noch mit generischem Kram mehr oder weniger mit beiden Händen freizügig um sich, das sollte man zumindest objektiv konstatieren, ob es einen jetzt persönlich stört oder nicht. Die Schleichmissionen, die ich schon mal erwähnt habe, sind banal, teilweise stinklangweilig, wie ich fand. Also jedes Mal, wenn es zu einer Schleichmission kam, habe ich irgendwie da gesessen und gedacht, oh nee, komm, kann die nicht gleich fertig sein? Also das ist so ein bisschen ein Problem. Nee, 90er-Spiel ist es nicht, aber es ist für mich eine absolut klare Kaufempfehlung für jeden, der ungefähr wie ich ein bisschen Open World müde ist, der eigentlich sagt, ich mag grundsätzlich das Genre, wenn wir es jetzt als Genre bezeichnen wollen, schon ganz gerne, aber ich habe in den letzten Jahren so viel ähnliche Spiele gespielt, dass ich ja auch nach ein paar Stunden in so einem Assassin's Creed vielleicht oder in so einem Far Cry gewisse Ermüdungserscheinungen irgendwie spüre und mich nicht mehr dazu durchringen kann, die Dinger tatsächlich noch durchzuspielen. Das, wer ein bisschen so drauf ist und so denkt wie ich, für den ist es eine absolut klare Vollpreisempfehlung. Und ich würde da auch definitiv, stünde da bei mir eine 85, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es einfach von vorne bis hinten ein richtig gut durchdesigntes Spiel ist. Also selbst die Sachen, die es generisch tut, tut es auf einem verflixt hohen Niveau generisch. Es ist unglaublich gut spielbar, das ganze Ding. Und was es ebenfalls noch sehr, sehr schön macht, es fängt die Atmosphäre und auch zumindest den mir gewahren Humor, den man ja der Spider-Man auch immer so ein bisschen nachsagt, fängt es ausgezeichnet ein, insbesondere in der englischen Vertonung. Die englische Vertonung ist mit das Beste, was ich auch da seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe. Der Sprecher von Peter Parker ist ein Traum, der Englische.
Nice, nach dem Humor hätte ich jetzt auch noch gefragt, habe auch gehört, dass das auch voll sein soll von so schönen One-Linern und schnippischen Kommentaren.
Ja, also ich meine, was sie halt perfekt einfangen, ist halt diese kindliche, naive, nerdige, optimistische Art von Peter Parker. Also diese Figur ist einfach nur grundsympathisch, die man da spielt. Der hat ein paar coole One-Liner, er hat ein paar One-Liner, wo man so da sitzt und sich einen schüttelt, aber an der Stelle soll es halt auch so sein. Das soll ein bisschen awkward und nerdy und so weiter rüberkommen. Ist wunderbar eingefangen.
Ja. Ja, dann, ja. Ja, ne?
Dann. Es gibt zum Beispiel so die eine Szene, die ich halt einfach nice finde. Da ist er im Apartment von seiner Ex-Freundin sie redet halt gerade und die Kamera schwenkt so ein bisschen auf sie und dann geht sie an sein Handy, weil es irgendwie gerade am Vibrieren ist und sagt, oh, da ist irgendwie eine Nachricht für dich reingekommen. Du ahnst natürlich als derjenige, der diese Katze hinguckt, ahnst du schon, wenn jetzt die Kamera rüberschwenkt, ist aus dem im Hintergrund zivil gekleideten Peter Parker natürlich schon Spider-Man geworden in Rekordzeit und dann will er halt durchs Fenster abhauen und seine Freundin guckt ihn halt irgendwie entgeistert an und meint, du hast jetzt nicht deine Klamotten auf dem Küchenboden liegen lassen und dann macht er so ein geiles Double-Take. Also das Ding ist halt voll von so der Art von Humor. Ist halt, wie er da steht, so völlig, völlig festgefroren sozusagen, das ist nicht die Klamotten und dann bewegt er sich so langsam rückwärts. Sehr cool.
Okay. Ja, verdammt, ne? Ich meine, es wäre schon schöner, wenn du das Spiel, das dir hier von der PR so reingeschoben wurde, ein bisschen scheiße finden könntest. Ja. Kannst du nicht irgendwas nochmal richtig scheiße finden?
Es ist halt wirklich nicht scheiße.
Wie sieht das aus?
Also
find
das
mal
ist
was scheiße.
Ja, ich
hier.
Weiß. Ja, ich hab doch zumindest gesagt, die Schleichmissionen sind scheiße.
Die Grafik wenigstens ein bisschen scheiße. So comic-y, ja, da kann man auch mal sagen, ist doch einfach auch zu kinderkackig. Wo ist der Realismus? Wo ist das Dark and Gritty? Wie ist denn die Grafik? Ist es ein hübsches New York?
Ja, ich finde es ein ausnehmend hübsches New York. Ich habe vor allen Dingen, ich wundere mich ein bisschen, vielleicht ist da in der Zwischenzeit ein Update oder so erschienen, denn ich habe in einigen Tests gelesen, dass die Leute geschrieben haben, jetzt so in der Luft beim Schwingen, ja, von oben betrachtet, sehr schönes New York, aber die Straßen seien wenig los und wenig Detail und so weiter. Und ich habe total den gegensätzlichen Eindruck. Also immer, wenn ich dann tatsächlich in Straßenhöhe unterwegs war, ein bisschen wo gelaufen bin, da war viel los, das war mit viel Liebe zum Detail, die ganzen Häuserfronten und Ladenfronten, die es dort zu sehen gibt, die eigentlich der normale Spieler nie zu sehen bekommt. Also wo ich mir häufig gedacht, wenn ich dann mal unten auf Straßenhöhe war, wieso haben die sich damit so viel Mühe gegeben? Das sieht doch kein Mensch im Laufe dieses Spiels. Du bewegst dich doch völlig anders fort. Es ist wirklich auch noch ein hübsches Spiel. Und ein sehr schönes 4K-Spiel, wie ich jetzt auf meiner halbwegs neuen PlayStation Pro rausgefunden habe.
Ich würde gerade sagen, aber vielleicht erklärt das so ein bisschen. Manchmal sind ja Details reduziert oder in Sony Speak kämen natürlich für die PS4 Pro-Version zusätzliche Details hinzu wahrscheinlich. Ja, die anderen haben nicht weniger, du hast noch mehr. Aber vielleicht ist das ja auch der, vielleicht gibt es da einen Unterschied, weißt du, wie viel Verkehr dargestellt wird oder so.
Das kann sein, aber ich hatte echt, da war viel Verkehr, da waren viele Passanten, da waren viel, wie gesagt, viele kleine Details, ob das jetzt die Ladenfronten sind, ob das die Zeitschriften bzw. Zeitungsautomaten, wie man sie jetzt aus amerikanischen Städten kennt, wo man dann tatsächlich die Schlagzeile des Daily Bugle drin lesen kann und. Also da sind so viele Details in dieser Welt. Es ist eine ausnehmend hübsche Welt und auch eine, wie ich finde, ausnehmend belebte Welt. Und sie arbeiten sogar noch ganz geschickt mit dieser Welt, denn am Anfang ist es so eine gewisse, es hat schon sowas von einer urbanen Idylle. Klar, es gibt immer mal wieder irgendwelche Verbrechen, aber es ist wunderschön. Dann geht da hinten mal über der Freiheitsstatue die Sonne unter. Es ist auch farblich, was die ganze Farbpalette angeht. Es ist eine recht idyllische, urbane Welt. Und im dritten Akt, also im letzten Story-Akt, übernimmt sozusagen das Verbrechen New York und dann wimmelt es überall von Verbrechern. Die Straßen sind wie leergefegt, weil sich die Leute nicht mehr raustrauen und so weiter. Und da spielt es sehr schön mit dieser Idylle, die es irgendwie am Anfang aufgebaut hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ist dann nicht mehr schön, sich dort lang zu schwingen, aber du siehst halt sozusagen die urbane Schattenseite sozusagen. Auch das haben sie sehr, sehr nett umgesetzt dann im letzten Story-Akt.
Okay, letzte Frage und danach kannst du dann auch direkt abmoderieren. In diesem Trailer, den wir damals gesehen haben, waren so Quicktime-Events. Wie viel Quicktime-Event ist in dem Spiel?
Es gibt ein paar Quicktime-Events, teilweise im Rahmen der Story, teilweise auch in den Nebenquests. Also ich habe vorher zum Beispiel diese Verfolgungsjagden erwähnt. Am Ende einer jeden Verfolgungsjagd, wenn du das Auto stoppst oder den LKW stoppst, kommt es in der Regel noch zu einem kurzen Quicktime-Event, bei dem so ein bisschen dargestellt wird, wie Spider-Man jetzt dieses in hohem Tempo fahrende Auto noch aufhält mit seinen Spinnenfähigkeiten, bevor es zum Beispiel in eine Gruppe Zivilisten reinrasen kann. Da kommt es zu Quicktime-Einsätzen, also da musst du halt zum Beispiel sehr, sehr häufig oder sehr, sehr schnell ein bisschen Viereck drücken. Es gibt so 4, 5 Versatzstücke in diesen Quicktime-Sachen, die relativ häufig vorkommen. Aber da ist das Spiel auch extrem, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, extrem fehlertolerant. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal ein Quicktime-Event vermasselt.
Jut.
Also kommt häufiger mal vor, hat aber nicht gestört.
Dann keine weiteren Fragen.
Ja. Nein, eine Sache muss ich noch erwähnen, nämlich wie cool ich es finde. Peter Parker bzw. Spider-Man bringt in dem ganzen Spiel niemanden um. Also zumindest nicht offensichtlicher Natur. Also es kann schon mal passieren, dass man auf einem Hochhausdach kämpft und mit irgendeinem Kick oder so ein Gegner vom Hochhaus fällt. Und dann könnte man jetzt darüber reden, der ist wahrscheinlich gestorben angesichts der Strecke, die er da zurückgelegt hat. Aber immer wenn es das Spiel sozusagen irgendwas offensichtlich macht, sodass du siehst, was mit dem Gegner passiert ist, nicht einer davon im Laufe des Spiels stirbt. Peter Parker bringt niemanden um. Und da kommt es gelegentlich halt wirklich zu echt coolen Szenen, wo du schon so ein bisschen beim Spielen dir denkst, mal gucken, wie sie dort wieder rauskommen, in dem Moment, wo sie erklären, warum der jetzt nicht sterben kann. Also das finde ich so ein nettes kleines Detail. Ist dann auch zum Beispiel so in so Passagen, die gibt es auch gelegentlich mal, wo du so ein bisschen mehr stealthmäßiger mit Spider-Man tatsächlich unterwegs bist. Also wo du die Option hast, Gegner nacheinander auszuschalten, ohne sie jetzt großartig zu alarmieren. Das funktioniert dann meistens, indem du irgendwie von einer erhöhten Position von irgendwelche Deckenstreben entlangläufst oder Kronleuchter und sonstige Geschichten. Und dann zieht er, dann kannst halt die Gegner so mit den Spinnenfäden nach oben ziehen und dann wickelt er sie ganz schnell ein und lässt sie dann so wie Tropfen von der Decke hängen zum Beispiel. Also wie sie das umgesetzt haben mit einem, du bringst niemanden um, ist schon sehr, sehr cool gelöst. So, jetzt aber, oder?
Bitte, nur zu.
Ja, jetzt kann ich.
Ja, die Freigabe war schon lange erteilt.
Ja.
Schwingen Sie
meine Damen und Herren, dann.
Ob bist du jetzt eigentlich Mitglied im Schwingerclub? Köstlich, dass ich den noch untergebracht habe.
Ja, vor allen Dingen, wenn du wüsstest, wie viele Swing-Witze ich gehört habe in den letzten 35 Stunden. Ja, weil Peter Parker macht das auch gerne. Also an dir ist sozusagen an Peter Parker verloren gegangen. Aber meine Damen und Herren, ich schwinge jetzt.
Sondern auch noch Peter. So.
Du bist nicht Han Solo.
Total.
Nee, du bist, also, okay. Das müssen wir bei Gelegenheit klären. Du bist nicht Han Solo. Ja. Du bist auch nicht Spider-Man. Ja. Also bitte jetzt nicht aus dem Fenster hüpfen. Meine Damen und Herren, ich schwinge mich aber mal von dannen und werde überprüfen, dass bei André die Fenster zubleiben. Das war die Wertschätzung von Spider-Man, dem Spiel, zu dem ich gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde und das mir überraschenderweise sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Wir hören uns wieder bei einem unserer anderen Formate, beim Sonntagspodcast oder wo auch immer. Wie immer allerdings, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid und bis zum nächsten Mal.
Dieser Enthusiasmus ist ja echt ekelhaft. Ich meine, so begeistert, so das kennen wir dich ja gar nicht.
Was ist ich weiß, los? Es ist echt, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, was ist los mit mir?
Wir machen mal so einen Drogentest.
Das ist,
just to be safe, mal die Blutwerte checken.
Ohne Scheiß, das ist von vorne bis hinten nicht nur ein verflixt gut designtes Spiel, das hat einfach keine Stelle hat, wo du sagst, boah, das geht mir jetzt aber schon die ganze Zeit auf den Keks. Weißt du, so wie bei Zelda, so die Geschichte mit das objektiv bestimmt das bessere Spiel ist, dieses Zelda, aber das hatte halt sowas mit diesem Waffenverschleiß, wo ich halt irgendwann da stand, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und sowas gibt's da einfach nicht. Und gleichzeitig ist es auf der erzählerischen Ebene ein so grundsympathisches Spiel. Ich finde da nichts, was ich scheiße finden kann.
Ich mache mir nur Sorgen. Wir schicken dich einfach
mal. Das tut mir mehr weh als dir.
Mal gucken, ob unser Jochen ist kaputt. Referieren.
Es tut mir mehr weh als dir. Wir könnten auf Stopp drücken, oder? Wir könnten
auf Stopp drücken.
Könnten wir. Tschüss.